Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Gott, deine Worte begleiten uns durch diesen Tag heute, durch die Woche, die vor uns liegt. Schenk uns ein offenes Herz dafür und lass sie uns zum Segen werden. Amen. Da sitzt Hiob. Er sieht nicht gut aus. Die Hose ist fleckig. Am Jackett fehlen die Knöpfe, abgerissen, er selbst ist abgerissen. Das Haar ist ungekämmt, seit Wochen unrasiert. Da sitzt Hiob und er stinkt nach Krankheit. Man hält die Luft an, wenn man sich ihm nähert. Da sitzt Hiob seit Tagen und er klagt: Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk. Und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Liebe Schwestern und Brüder, das Buch Hiob. Es stellt die Frage, warum müssen Menschen leiden? Ist das Zufall? Ist das Schicksal? Ist es eine verdiente Strafe? Hat das Leiden einen tieferen Sinn? Und warum verhindert es Gott nicht, wenn er doch alles in seiner Hand hat? Der Herr über alles, der Allmächtige. Wir haben es gerade im Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Die Frage nach dem Leid und dem Leiden, die ist uralt. Sie gehört irgendwie zum Menschen dazu. Das glaube ich mittlerweile. Und genauso lange, wie es diese Frage gibt für uns Menschen, genauso lange suchen die Menschen nach einer Antwort. Das Buch Hiob in der Bibel ist sozusagen ein Versuch in dieser Richtung. Vielleicht mal noch vorneweg, ob es den Hiob tatsächlich gegeben hat, so wie der in der Bibel vorkommt, also ob er eine historische Person war, das ist offen. Ich würde mal eher sagen, er ist eher so eine Art Prototyp. Ein Prototyp des leidenden Menschen, des unschuldig leidenden Menschen. Ein Beispiel dafür, wie man mit dem Thema Leid umgehen kann. Kurz eine Geschichte. Der Hiob wird als ein erfolgreicher, reicher Mann beschrieben. Er ist verheiratet, er hat 7 Söhne und 7 Töchter, tausende Schafe, Kamele, Esel und Rinder, zahllose Knechte und Mägde arbeiten für ihn. Es geht ihm gut, er lebt ein gottgefälliges, frommes Leben. Dann kommt der Satan ins Spiel. Hiob ist doch nur fromm, weil es ihm gut geht, behauptet der. Wenn es dem Hiob schlecht ginge, würde er nicht mehr glauben. Und Gott, warum auch immer, lässt sich auf eine Wette ein. Der Satan darf dem Hiob alles nehmen, nur muss er ihn am Leben lassen. Ja, und dann geht es los. Hiob wird furchtbar krank. Geschwüre und Ausschläge überziehen seinen ganzen Körper. Jedes Teil seines Körpers schmerzt. Und dann hagelt es diese sprichwörtlichen Hiobsbotschaften. Wir kennen das Wort. Die Herden werden geraubt, seine Schafe kommen zu Tode, die Knechte werden umgebracht. Ein Sturm lässt das Wohnhaus einstürzen. Alle 14 Kinder von Hiob werden unter den Trümmern begraben und sind tot. Hiobs Botschaften. Was ich jetzt so kurz sage, ne, das sind ja furchtbare Nachrichten. Und es ist ja so, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Welt gerät aus den Fugen. Man kommt Gott wieder hinterher, hinter all diesen schrecklichen Dingen. Man kann es gar nicht glauben. Man will es auch nicht glauben, nicht wahrhaben. Man verdrängt, verleugnet, wütet, bis man schließlich erkennt, es ist real. Das ist jetzt wirklich. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor seinen Kopf und fiel auf die Erde und verneigte sich tief. Wir sehen ihn förmlich vor uns, ein trauernder Mensch, tief gebeugt, entsetzlich anzuschauen. Hilflos steht man davor, wenn man so einen Menschen sieht, die alle Worte bleiben einem im Hals stecken. Und dann redet der Hiob aber wieder. Und was er sagt, das ist irgendwie, finde ich, unglaublich. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich darüber staune oder eher entsetzt bin. Der Hiob sagt dann nämlich: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und wenig später haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Ja, soll ich über diese Worte des Hiob staunen? Was für eine heroisch fromme Art, das Schicksal anzunehmen? Ich weiß nicht, ich muss sagen, es kommt mir seltsam unrealistisch vor, was der Hiob da sagt. Wie eine Floskel kommt es mir vor, die man zu sagen hat, wenn man an Gott glaubt. Normal jedenfalls klingt das nicht. Kein normaler Mensch würde so sprechen oder so reagieren. Man könnte nun sagen, Hiob als Prototyp ist ja auch kein normaler Mensch, sondern eben eher ein beeindruckendes Beispiel für Glaubensstärke. Trotz aller Widrigkeiten hält der Hiob an seinem Glauben fest. Aber dann schließt sich die Frage an, ist so eine Haltung tatsächlich das, was Gott von uns glaubenden Menschen fordert? Will Gott, dass wir so sprechen? Und wenn ja, was für ein seltsam abgehobener Gott wäre das dann? Das scheint in diesem Buch Hiob jedenfalls nicht der Fall zu sein, denn die Geschichte ist hier nicht zu Ende mit diesen Worten des Hiob, sondern sie geht weiter. Beziehungsweise müssten wir sagen, jetzt geht sie eigentlich erst richtig los. Wie geht's weiter? Hiob erhält Besuch von seinen drei Freunden. Da sitzt Hiob, seine Freunde sind jetzt da, seine Freunde trösten ihn, sie reden ihm gut zu, sie erklären ihm sein Leid. Und Hiob klagt: Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk, und er rette mich von den falschen und bösen Leuten. Hiob erhält Besuch von seinen drei Freunden. Sie sehen, wie es ihm geht, und setzen sich 7 Tage und 7 Nächte still an seine Seite. Sie sagen erstmal nichts, denn sie sehen, dass der Schmerz sehr groß ist. Und ich finde, da sind sie ganz großartig. Sie machen genau das Richtige. Setzen sich einfach neben den Menschen, der es jetzt gerade unheimlich schwer hat. Sie bleiben da, sie halten aus, sie begleiten ihn, sie sind still. Sie warten so lange, bis dann der Hiob so weit ist und zu reden beginnt. Stockend und leise, dann immer lauter. Und was der Hiob jetzt sagt, das klingt jetzt völlig anders, gar nicht mehr so heroisch fromm, sondern der ist jetzt wirklich ganz verzweifelt und klagt: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Also erst Schweigen, dann beginnt das Reden, die Suche nach Antworten und jetzt zusammen mit seinen Freunden. Und die, das ist auch irgendwie so ein Bruch oder ein Wechsel in der Geschichte, ne? Die lassen sich darauf ein und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt wahrscheinlich sogar sehr erleichtert sind, dass der endlich redet, denn jetzt können sie auch reden. Sie können endlich was tun. Endlich gibt es Anknüpfungspunkte. Endlich können wir wieder diskutieren. Also es geht plötzlich nicht mehr darum, was ist da gerade passiert, sondern ja, warum ist das denn eigentlich passiert? Gibt es eine Erklärung dafür? Hat das Ganze vielleicht sogar einen Sinn? Ist das Leiden möglicherweise eine Strafe Gottes für ein Vergehen? Sollte Hiob vielleicht Gott um Verzeihung bitten für eine Sünde, die nur er kennen kann, wenn er sich ganz ehrlich im Spiegel anschaut? Will Gott ihn, den Hiob, vielleicht nur erziehen? Das Ganze also eine pädagogische Maßnahme, um ihn zu prüfen und zu läutern? Das sind so die Fragen und die Versuche, die die Freunde da also loslassen. Es sind, finde ich, ganz verständliche Fragen. Fragen, wenn wir ehrlich sind, die wir uns vielleicht alle insgeheim stellen, wenn wir selbst von sowas betroffen sind oder von anderen hören, dass sie gerade Ähnliches durchleiden. Da schleicht sich ganz schnell sowas ein, ne? Wer weiß? Vielleicht war er ja gar nicht so rechtschaffen, der Hiob. Vielleicht hatte er auch so einige dunkle Geheimkammern in seinem Lebenshaus. Es kann doch nicht völlig grundlos sein, dass es ihn so getroffen hat. Irgendeine nachvollziehbare Erklärung muss es doch geben, oder? Da sitzt Hiob, seine Freunde reden ihm gut zu, sie setzen ihm zu, sie sprechen von sinnvollem Leiden. Welcher Sinn? Hiob schweigt. Seine Freunde spekulieren, man muss die Lage immer auch aus der anderen Perspektive betrachten. Es gehören immer zwei dazu. Wie recht sie haben. Es gehören immer zwei dazu. Hiob und Gott. Gott und Hiob. Und Hiob klagt, schaffe mir recht, Gott. Ja, die Wahrheit ist, es gibt keine nachvollziehbare Erklärung. Egal wie sehr wir unser Hirn zermartern, wir werden keinen Sinn und keine Erklärung finden. Gott allein ist es, der erklären könnte und begründen könnte, warum Dinge passieren oder nicht. Und genau zu dieser Erkenntnis kommt nach langen und vielen Reden auch Hiob. Ihr seid erbärmliche Tröster, so kommentiert er die Versuche seiner Freunde, ihn zu trösten. Denn sie trösten ihn nicht, sie helfen ihm nicht, sie machen sein Leid nur noch größer. Ihre Vermutungen und Spekulationen stürzen ihn nur noch tiefer in sein Leid hinein, in sein Elend. Ihre Worte verursachen ihm neue Qualen. Die Qual zu glauben oder anzunehmen, wahrscheinlich bin ich selbst schuld daran, alles geht auf mein Konto, ich bin wirklich das Letzte, ich bin völlig verkehrt, ich bin nicht mehr wert zu leben. Und genau in dieser Situation beginnt unser heutiges Bibelwort, Hiob 19, Vers 19 bis 27, lese ich. Hiob spricht: Alle, denen ich vertraute, verabscheuen mich, und die Menschen, die ich geliebt habe, stellen sich gegen mich. Ich bin nur noch Haut und Knochen, und sogar meine Zähne habe ich verloren. Habt Mitleid mit mir, meine Freunde. Habt Mitleid, denn die Hand Gottes hat mich schwer getroffen. Doch warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann habt ihr endlich genug davon, mich so zu zerfleischen? Ich wollte, meine Worte könnten aufgeschrieben und in einem Buch festgehalten werden. Oder sie könnten mit eisernem Griffel in einen Felsen gehauen und mit Blei ausgegossen werden, damit sie für immer zu lesen wären. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn sehen, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Also der Hiob, der ist sozusagen doppelt am Ende. Also nicht nur schicksalsmäßig, sondern jetzt auch noch verlassen, verraten von denen, auf die er gebaut hatte, seine Freunde. Und das ist ja durchaus was, was manche von uns auch kennen. Aber jetzt passiert etwas, passiert das, was ich jetzt mal so wirklich in dieser Geschichte als das Rettende bezeichnen möchte. In dem Hiob nämlich, da wacht etwas auf, was der bemerkenswerte Psychotherapeut Viktor Frankl, das war ein Jude, der im KZ Auschwitz gesessen hat, 7 Jahre, glaube ich, oder 5 Jahre, und das überstanden hat und dann wieder gearbeitet hat und über dieses Leiden hinweggekommen ist. Also er war im Grunde genommen auch so eine Art Hiob. Und dieser Psychotherapeut, der hat das Ganze mal so genannt, die Trotzmacht des Geistes. Die Trotzmacht des Geistes. Und damit meint er jene Kraft in uns, die in uns allen drin steckt, die Kraft in uns, die uns verteidigt, die uns schützt vor Gedanken, die uns zerstören wollen. Ich könnte mal sagen, es ist sozusagen wie der Lebenswille oder Überlebenswille der Seele. Die Trotzmacht des Geistes. Und die sieht bei Hiob so aus, der Hiob, der explodiert jetzt förmlich. Er will sich einfach nicht mehr demütigen lassen. Er sagt, es ist Schluss. Er grenzt sich von seinen Freunden ab und rettet damit am Ende das Letzte, was ihm geblieben ist. Er rettet seine Seele und er rettet das Fundament, auf dem er, der Hiob, von Anfang an gestanden hat und auch immer noch steht. Und dieses Fundament ist sein Glaube, dass Gott da ist, unaufgebbar, unaufhaltbar, auch unerklärbar, dennoch da. Und wir denken an den Jahwe-Namen, ne? Ich bin da, Jahwe. So stellt sich Gott selbst vor. Und auch wenn der Hiob es nicht versteht, also in seinem Kopf nicht verstehen oder erklären kann, aber so sagt er das genau jetzt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde ihn sehen. Und diese Sätze des Hiob, die klingen jetzt so ganz anders als vom Anfang seiner Rede, seiner Trauerrede. Nicht mehr heroisch fromm, sondern das kommt jetzt so wirklich aus tiefstem Herzen heraus. Im tiefsten Leid erfahren und erkannt und dennoch und trotz allem ist Gott da. Martin Luther, der wird das 2000 Jahre später mal so beschreiben, dass man von dem Hiob lernen kann, gegen Gott, zu Gott hin zu fliehen. Klingt kompliziert, ne? Gegen Gott, zu Gott hin zu fliehen. Also von dem dunklen, unerklärlichen Gott, den es ja wirklich auch gibt, ne? Der verborgene Gott, den wir nicht verstehen, von diesem unerklärlichen Gott in die Arme des barmherzigen, gütigen, tröstenden Vaters hinein. Und alles ist ein und derselbe Gott. Ich komme zurück zu Hiob. Was also kann uns der Hiob als Prototyp über das Leid erzählen? Das Erste, was ich finde in diesem Buch, ist, dass Leiden wirklich keinen Sinn hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das einfach bewusst machen. Leiden hat keinen Sinn. Aber das ist nicht alles, sondern es gibt ein Gegenüber, zu dem ich gehen und meinen Schmerz abladen kann. Auch wenn alle Menschen versagen, aber dieses Gegenüber, das ist immer da. Also solange ich mit Gott hadere und streite und zweifle und ihn anklage, solange halte ich an diesem Gott fest, lasse ihn nicht los. Und genau das lebt der Hiob vor. In allen Zweifeln hält er an Gott fest. Ja, und dann kann das geschehen, was eigentlich so ein kleines Wunder im Buch Hiob ist. Oder es kann nicht nur geschehen, sondern es geschieht, dass der Blick wieder weiter wird, ne? Also dass der Blick sich wieder heben lässt, dass sich Zuversicht und Hoffnung wieder einstellen. Und eben nicht als eine theologische Lehre, sondern als diese wichtige Erfahrung, die der glaubende Mensch machen kann, diese Erfahrung, dass mit Gott im Leben immer zu rechnen ist. Also wir können im Leben immer mit Gott rechnen, egal an welchem Punkt wir stehen. Allerdings eben nicht in diesem althergebrachten Denken, dass wir glauben, wenn ich was Gutes tue, dann belohnt mich Gott. Wenn ich was Schlechtes tue, dann bestraft mich Gott. In diesem Denken geht Gott nicht auf. Davon erzählt der Hiob ganz deutlich. Und das heißt ja wiederum auch für uns, was uns geschieht, ist keine Reaktion auf ein gutes oder schlechtes Leben. Also was wir in unserem Leben erleben, was wir erfahren, das ist keine Reaktion auf das, was wir getan haben. Jedenfalls nicht immer unbedingt. Und das heißt aber auch für uns, wir können auch nichts erzwingen durch das, was wir tun. Wir können nicht erzwingen, dass was gut wird. Das ist für uns, glaube ich, ganz schön schwer, aber es ist die Realität. Wir müssen sagen, das Buch Hiob nimmt das Leiden ernst. Es redet das Leiden nicht schön, macht es nicht klein und nimmt von der Schwere des Leidens auch nichts weg. Und es macht klar, dass es eine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Warum oder Woher des Leidens nicht gibt. Nicht bei Hiob und auch nicht in unserem Leben. Warum trifft es mich? Warum andere? Warum gerade jetzt? War ich nicht immer gut? Habe ich mich nicht immer bemüht? All diese Fragen werden in diesem Buch gestellt, aber sie werden weder geklärt noch gerechtfertigt. Es gibt keine Frage auf das Warum. Diese Frage bleibt offen. Trotzdem können wir sie natürlich stellen, ne? Aber die Frage wird immer offen bleiben. Und das Buch Hiob macht aber noch etwas anderes deutlich, und das finde ich auch ganz wichtig. Es macht deutlich, dass Leiden wirklich keinen Sinn hat. Leiden ist böse und teuflisch. Der Teufel, der Satan, hat es hervorgerufen, hat es provoziert. Leiden ist böse und teuflisch. Und es zeigt, dass wir immer noch in einer unheilen Welt leben. In einer Welt, in der Gott oft unendlich weit weg zu sein scheint. Aber es lohnt sich trotz allem und immer wieder an Gott festzuhalten. Und zumindest unser Prototyp Hiob bekommt ja am Ende alles, was ihm genommen wurde, doppelt zurück. Der Satan verliert seine Wette, Hiob werden nochmal 10 Kinder geschenkt und er lebt noch 140 Jahre, sodass es von ihm am Ende des Buches heißt, Hiob starb alt und lebenssatt. Ob das nur immer so ausgeht, auch bei uns? Also ich möchte das nicht garantieren müssen. Aber es bleibt das Bild, dass wir nicht alleine sind, dass wir gehalten und getragen werden, dass wir eingebettet sind in einen großen Himmel, der uns immer offen steht. Hiob ist tatsächlich ein Prototyp. Man kann sich mit ihm identifizieren, wenn man selbst schwere Zeiten durchmacht. Das ist wirklich eine Möglichkeit und das machen auch viele Menschen. Und das hilft, glaube ich. Er zeigt, was es bedeutet, leiden zu müssen, mit allen Fragen und Zweifeln und Schmerzen und Wunden. Und er wird dabei ein Vorbild. Ein Beispiel, wie wir mit Schicksal und Leiden umgehen können. Nämlich streiten, kämpfen, erklären, zweifeln, aushalten, annehmen und am Ende hoffentlich immer vertrauen, dass der Erlöser lebt und wir ihn sehen werden. Hiob, du sitzt da. Wir sind nicht wie deine Freunde. Wir rechtfertigen das Leiden nicht. Wir erklären das Sinnlose nicht für sinnvoll. Wir fürchten den Schmerz und sehnen uns nach Erlösung. Wir sind nicht wie deine Freunde, die denken, dass Gott berechenbar ist. Wir sind erschüttert von deiner Not und von den Toten um uns herum. Aber wir glauben an Gott, wir wollen an Gott festhalten, so wie du. Hiob, du sitzt da und hast Gott nie aufgegeben. Hiob, du sitzt da, du leidest und glaubst trotzdem. Wie hältst du das aus? Wieso entlässt du Gott nicht einfach aus der Verantwortung? Was weißt du, was deine Freunde nicht wissen? Hiob schweigt. Hiob, du Leidender, was weißt du von Gott? Hiob, du Gequälter, woran glaubst du? Hiob, so antworte. Und Hiob spricht. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.